Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands hier in unserem Podcast Kommunalperspektive. Ja, und das Thema, mit dem wir heute einen neuen Dreiteiler starten, das hat's in sich. Weil es gibt verdammt viel zu tun. Wir sprechen nämlich über kommunalen Katastrophenschutz. Und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret unter dem Titel Wenn die Krise kommt, wie gut sind Deutschlands Kommunen im Katastrophenschutz wirklich aufgestellt? Ach ja, neulich hat jemand gefragt, wer sind die Stimmen da eigentlich? Also stellen wir uns aber kurz vor. Mein Name ist Christian Altmasiewski, Geschäftsführer und Chefredakteur von Kommunal. Und mit mir ist eine sehr nette Kollegin, diese weibliche Stimme, die ja gehört, der Rebecca Piron, meiner stellvertretenden Chefredakteurin, auch hier dir herzlich willkommen, grüß dich.
Danke nochmal für die Vorstellung. Hallo Christian. Ich freue mich schon sehr auf unser spannendes Thema, wenn es auch vielleicht manchmal etwas beunruhigend sein kann.
Ja. Beunruhigend ist es natürlich vor allem dann, wenn wir nicht handeln, ne? Aber dafür wollen wir heute dann auch ein bisschen den Anstoß geben. Also gut vorbereitet sein ist vielleicht kein Erfolgsversprechen, aber auf jeden Fall schon mal die Grundlage. Ach ja, und die Tipps, die machen wir dann natürlich wie immer dreiteilig. Heute diskutieren wir beiden wieder intern in der Fraktion. In Folge 2 holen wir uns dann eine sachkundige Einwohnerin. Und ich verspreche nur so viel schon mal. Nach diesem linksextremistischen Terroranschlag in Berlin im Januar, da saß sie de facto in jeder großen Talkshow, um für mehr Resilienz zu werben. Kürzer sitzt sie dann bei uns hier am Mikrofon. Aber das dann am Ende der Folge ein bisschen mehr dazu. Übrigens, bis zum Ende, ich meine, da hören Sie ja sowieso, wir haben uns die Zahlen nochmal angesehen, Rebecca, da müssen wir, glaube ich, einfach nochmal ganz herzlichen Dank sagen. Also die Abrufzahlen, die zeigen, hier wird nicht nach 5 Minuten abgeschaltet, nein, hier wird wirklich bis zu Ende durchgehört. Das freut uns, riesigen Dank für dieses große Interesse an unseren Folgen. So, jetzt aber zum Thema zurück. In Folge 3, das wollte ich eigentlich noch sagen, da holen wir uns dann eine überfraktionelle Runde an den Tisch mit Experten, die aus ja ganz unterschiedlichen Perspektiven berichten können.
Ganz genau. Und ich finde, das Thema passt gerade wirklich genau richtig. Wir haben das ja bei Kommunal im Moment an den unterschiedlichsten Stellen im Fokus. Wir haben eine Webinarreihe Sicherheit um 6, in der wir Kommunen dabei helfen wollen, sich bestmöglich auf den Ernstfall vorzubereiten. Wir haben das Thema auch als einen von 3 Schwerpunkten in unserem Forum Kommunal in diesem Jahr in Bingen. Und das ist ja auch kein Zufall. Katastrophenschutz ist ja schon irgendwo auch das Thema der Stunde gerade.
Ja, absolut. Ne? Ich meine, klar, wir beide sind ja das, was unsere Hörer an der Stelle wahrscheinlich auch sind. Leute, die aus kommunaler Perspektive sich das Ganze ansehen und ja alle Herausforderungen, die es dann mit sich bringt, eben versuchen zu meistern. Und ich glaube, wir beiden werden uns auch heute wahrscheinlich wieder nicht die ganze Zeit einig sein, aber wie habe ich letztes Mal schon gesagt, Reibung erzeugt Wärme. Also
genau so ist es. Und so wird es ja dann auch nie langweilig. Dann steige ich doch einfach mal ein. Das Thema Katastrophenschutz kann man aktuell eigentlich nicht besprechen, ohne das Ereignis mit zu besprechen, das du gerade schon erwähnt hast, das Anfang des Jahres gezeigt hat, wie schnell es eben auch gehen kann, dass man mitten im Ernstfall ist. Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz am 3. Januar natürlich. 4 Tage lang waren da rund 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Betriebe im Südwesten von Berlin ohne Strom, größtenteils auch ohne Heizung und das bei sehr winterlichen Temperaturen. Das war der längste Stromausfall, den Berlin hatte seit Kriegsende und das hat doch auch den Kommunen deutschlandweit gezeigt, worauf man eigentlich alles vorbereitet sein muss.
Genau, das will ich mal einhaken. Das ist für mich genau der Punkt, der mich so umtreibt. Also früher hat man im Stadtrat vielleicht mal über Katastrophengeschutz gesprochen. Naja, also das Thema war dann schnell abgehakt und jede Verbesserung so ein bisschen, ja, ist nice to have, müssen wir mal wieder tun. Ne? Man müsste mal, so mein Lieblingssatz. Dann kam erstmal dieser Ukraine-Krieg. Ehrlich gesagt habe ich mich dann aber ein paar Monate später auch gewundert. Der Schock, der hat sich sehr schnell offenbar gelegt oder zumindest hat er zu keiner Handlung geführt. Und ja, was dann seit Januar, das hast du eben gesagt, merken wir jetzt aber doch andere Töne. Was machen wir eigentlich, weil wenn bei uns so etwas passiert, das ist noch greifbarer wahrscheinlich als so ein potenzieller Kriegsausbruch. Und ich glaube, das ist die erste Erkenntnis, die wir vielleicht heute festhalten können. Der Berliner Anschlag war ein Weckruf, der hoffentlich diesmal nachhaltig wird.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Es war ja, wie du auch selber schon gesagt hast, bei weitem nicht der erste Weckruf, den wir hatten, auch wenn viele andere aus den letzten Jahren vielleicht aus anderen Bereichen des Katastrophenschutzes gekommen sind. Wir hatten das Ahrtal 2021, da ist ja ziemlich viel schiefgelaufen. Wir hatten 2020 den Warntag, der gezeigt hat, dass da doch einiges nicht funktioniert an Warnung. Wir hatten die Corona-Pandemie. Das sind ja doch einige Weckrufe gewesen. Bisher ist da leider dann aber hinterher doch eher weniger passiert an Aufarbeitung. Und da frage ich mich schon, wie wir das hinkriegen sollen, dass es der Weckruf diesmal nachhaltige Wirkung hat.
Tja, die Frage ist, ob es vielleicht nicht auch ein Stück weit zumindest an der Grundkonstruktion unseres Systems, ehrlich gesagt, liegt, weil der Katastrophenschutz ist Ländersache. Die Durchführung liegt bei den Kreisen bzw. kreisfreien Städten, der Zivilschutz liegt beim Bund. Dann haben wir noch das THW als Bundesanstalt, die Hilfsorganisation, also ASB, DRK, Johanniter, Malteser, DLRG, habe ich jemanden vergessen, garantiert, Entschuldigung. Also kurz um den Dickicht auf jeden Fall, durch das selbst so mancher Bürgermeister wahrscheinlich einfach nicht durchblickt. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, wie war es denn zum Beispiel bei dir in deiner Heimat in Nordrhein-Westfalen? Gab es da in den letzten Jahren so etwas wie eine überörtliche Katastrophenschutzübung, an der wirklich mal die Einwohner der Gemeinde beteiligt waren?
Ich glaube, das ist ein etwas speziellerer Fall, weil ich ja aus Erftstadt komme und wir vom Hochwasser 2021 ja sehr stark betroffen waren. Da ist dann quasi der Ernstfall zur Übung geworden, unfreiwillig. Die Aufnahmen aus Blessem, wo da ganze Teile des Ortes buchstäblich in den Boden gesackt sind, sind ja um die ganze Welt gegangen. Also da haben mich frühere Freunde, die mittlerweile in den USA waren, angeschrieben, wie es mir geht. Und ja, die ehrliche Antwort ist, dass seitdem ziemlich viel passiert ist. Aber das ist eben auch nicht außergewöhnlich. Das sehen wir halt an vielen Stellen, wo es zum Ernstfall kommt. Also wir hatten ja jetzt in Kommunal auch gerade erst das Beispiel Moosburg an der Isar. Dort war nach einem Unwetter im Juni 2022 der komplette Ort vom Stromnetz getrennt worden. Und der damalige Bürgermeister Josef Dollinger hat daraus auch echte Konsequenzen gezogen. Die haben da drei Feuerwehrhäuser, die als Notstromleuchttürme ausgebaut sind, zentrale Einrichtungen wie die Stadthalle, Wasserwerk, Kläranlage, Bauhof, das kann alles autark betrieben werden. Die Stadt verfügt über rund 10.000 Liter Diesel, 100.000 Liter Heizöl. Und was ich noch am spannendsten fand sogar, die Stadt hat auch ein eigenes Betriebsfunknetz aufgebaut mit 15 Handfunkgeräten für alle Hilfsorganisationen und kritische Infrastruktur. Der Bürgermeister hat uns gesagt, die Infrastruktur dort kann mittlerweile im Blackout-Fall für mindestens 2 Wochen autark betrieben werden.
Sehr löblich, aber auch hier wieder, ne? Erst der Ernstfall, dann so ungefähr. Also anders gesagt, die Veränderung entsteht immer da, wo dann schon was passiert ist. Ich meine, es ist menschlich, das ist für mich verständlich, aber präventionstechnisch betrachtet ist das ja gelinde gesagt eine Katastrophe, um mal beim Namen unserer Ausgabe zu bleiben. Apropos Name, Herbert Sauruck, den kennen vielleicht viele, den Namen Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Der ist übrigens auch bei unserer Webinarreihe Sicherheit um 6 mit dabei. Der war schon seit mehreren Jahren, ich habe mir mal ein Zitat von ihm rausgesucht, der sagt, wenn die Mitarbeiter und die Bürger sich nicht 14 Tage selbst versorgen können, ist die Kommune als Ganzes nicht funktionsfähig. Harte Aussage, finde ich, aber ja, daran müssen sich Kommunen am Ende sicherlich messen lassen. Ne?
Ja, da stimme ich dir zu und das ist auch nicht nur ein Gefühl, sondern das ist ja gesetzlich festgelegt. Das Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Paragraph 5 Absatz 1, überträgt Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung ganz ausdrücklich den Kommunen.
Allerdings müssen die Kommunen sich eben ein Stück weit auch auf die Eigenverantwortung der Bürger verlassen können. Und damit will ich Verantwortung gar nicht abschieben. Ich will nur sagen, das gehört irgendwie ein Stück weit zusammen. Also die Kommune muss vorbereitet sein, aber wir als Bürgerinnen und Bürger eben genauso. Und wenn ich dann so diese Debatten um Notvorräte sehe, 2 bis 3 Tage haltbare Lebensmittel, also ich habe sowas eigentlich immer zu Hause, 2 Liter Wasser pro Person, gut, ich habe andere Getränke hier, aber das reicht auch, die sind ein bisschen süßer. Schwieriger wird's bei anderen Sachen, Taschenlampe, Kurbelradio, ich meine, trotzdem, das alles ist keine Zumutung, aber ehrlich gesagt, man wird ja schon, wenn man so etwas hat, schnell mal als Prepper oder so irgendwie in so eine Ecke geschoben, ne?
Das mag sein, ich muss jetzt zugeben, ich habe bisher kein Kurbelradio angeschafft. Wie ist es bei dir?
Ich bin alter Radiomann. Also jedes Radio, das es gibt, bis hin zum Kurzwellenradio, ich habe das noch. Liegt aber zugegeben ganz weit oben auf dem Dachboden und Batterien unter uns gesagt, habe ich garantiert auch keine mit dabei. Nur am Ende hilft meine Siri mir nicht weiter, ne? Weil die Funkmasten und somit der Mobilfunk sind eben die ersten, die in solchen Situationen die Grätsche machen. Mhm. Aber einen Tipp habe ich trotzdem für uns beide, weil wir so ein paar Punkte jetzt angesprochen haben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die haben vor mehreren Jahren schon einen kostenlosen Ratgeber rausgegeben. Der erklärt ganz genau, nämlich wie man sich vorbereiten kann, was man braucht und wo man dann die Batterie für mein altes Noskaldi-Mittelwellenradio herbekommt. Und also theoretisch kann man das alles bekommen.
Mhm. Gut, da werde ich mich wohl nochmal einlesen müssen. Aber bis dahin, eine Zahl, die mir jetzt bei der Recherche sehr beeindruckend vorkam, war, der Bevölkerungsschutz in Deutschland lebt von etwa 1,7 Millionen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Rund 90% aller Einsätze werden von ehrenamtlichen Kräften getragen. Und wenn wir uns nur die Feuerwehren angucken, dann sind sogar rund 95% der Feuerwehrleute, die ehrenamtlich für uns arbeiten.
Ja, definitiv. Ich sage das immer wieder gerne, ein Schatz, den wir unbedingt schützen müssen. Weil, und da sage ich jetzt vielleicht was keiner so gerne hört, wenn das Ehrenamt wegbricht, ja, dann bricht unser gesamtes Hilfeleistungssystem nämlich mit zusammen. Und das Ehrenamt, das wissen wir auch, wäre eine eigene Folge nochmal wert, das steht unter Druck, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, weil du Feuerwehren ansprichst in ländlichen Regionen, da gehen die Mitgliederzahlen seit Jahren zurück. Wir liegen relativ konstant noch irgendwo, aber gerade dort, wo wir in ländlichen Regionen sind, gibt es eben auch schon Feuerwehren, die haben nicht mehr genug Leute.
Aber da sagst du was Wichtiges, das Ehrenamt müssen wir eindeutig auch mal hier näher ansehen. Ja, wie immer im kommunalen Bereich greifen da eben viele Themen ineinander. Die Förderung des Ehrenamts ist eben nicht nur eine nette Geste und gut für Kultur und Soziales, sondern am Ende hängt da eben auch davon ab, ob morgen noch das brennende Gebäude nebenan gelöscht werden kann, ne? Gut, zu einem anderen Thema, wo auch viel Musik drin ist, die Warnung der Bevölkerung, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Kurbelradio habe.
Ja, dann kaufst du dir ganz schnell eins.
Ganz genau. Das ist ja ein Thema, das seit dem Ahrtal sehr stark in den Fokus gerückt ist. Cell Broadcast ist inzwischen in ganz Deutschland etabliert. Wir haben die Warn-App Nina, die deutlich stärker ausgebaut worden ist noch. Die letzten Zahlen, die ich da gesehen habe, waren, dass mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer die App immerhin mal auf dem Handy haben. Und der Bund hat auch ein Sirenenprogramm aufgelegt mit 88 Millionen Euro für die Länder, damit Sirenen eben wieder instand gesetzt oder neu angeschafft werden können. Da sieht man ja doch einen gewissen Fortschritt an dieser Front.
Ja, definitiv. Fortschritt, definitiv, gar keine Frage. Aber du kennst meinen Satz, das ist doch eine Nullaussage. Ja, ich höre das immer wieder. Wir haben dieses modulare Warnsystem, wir haben Nina, wir haben Cellbroad. Das klingt super, nur wenn der Strom weg ist, ist der Mobilfunk eben auch weg. So, auch dazu noch ein Zitat. Manuel Artuk, mit dem wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, der hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht und sagt, früher gab es gesetzliche Vorgaben für Notstrom an Funkmasten. Heute haben viele Standorte maximal 2 bis 4 Stunden eine Reserve, wenn überhaupt. Puh, das finde ich verdammt wenig. Also mein Akku ist dann auch runter, okay. Aber
ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall ein großes Problem. Hat man auch jetzt wieder eben in Berlin im Januar gesehen. Bei den großen Telekommunikationsunternehmen waren zusammen rund 70 Mobilfunkstandorte betroffen und die waren zum Teil wirklich tagelang ausgefallen. Das heißt, gerade die Warn-App Nina, gut, mehrere Millionen Leute haben sie runtergeladen. Keiner von denen kann sie nutzen in diesem Fall. Da passen Lösungen und Infrastruktur dann eben auch nicht immer zusammen.
Die Lösung heißt deswegen aus meiner Sicht eben Sirenen oder eben auch Lautsprecherwagen für alle Kommunen. Nur leichter umzusetzen ist das ja auch nicht unbedingt.
Nee, das nicht. Und dann ist es eben auch noch so, dass man ja auch gewisses Vorwissen benötigt. Also ein Lautsprecherwagen kann mir im Zweifel sagen, was der Notfall ist. An den Heultönen der Sirene muss ich es halt selber erkennen. Also der Heulton von der Sirene sagt mir erstmal, es gibt eine Gefahr und dann soll ich das Radio einschalten. Aber wissen die Leute das, dass als nächstes das Radio eingeschaltet werden muss? Also ich habe das auf jeden Fall sehr lange nicht gewusst. Deshalb braucht es eben neben sehr vielen Dingen auch mehr Aufklärung. Und es braucht eben mehrere Kanäle, auf denen man die Leute erreichen kann. Also in Moosburg zum Beispiel ist es mittlerweile so, dass sie im Ernstfall eben diese Lautsprecherdurchsagen machen und aber eben auch Flyer, die vorgefertigt sind, verteilen. Stichwort analoge Redundanz.
Verstanden, ja. Wobei mich beim Thema Warnung der Bevölkerung immer noch was umtreibt. Ich meine, ich kann ja warnen, aber wir müssen dann auch helfen. Und dann nehme ich nochmal das Thema Angriff auf die Ukraine. Was, wenn uns zum Beispiel jemand wie Russland, Iran, wie auch immer, angreift? Ich meine, Bunker haben wir de facto keine mehr.
Nee, genau. Da haben wir uns quasi im Jahr 2007 von verabschiedet. Da hat die Bundesregierung die Instandhaltung der noch bestehenden Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges quasi für beendet erklärt. Damals hatten wir so 2000 öffentliche Schutzanlagen. Davon gibt es jetzt noch etwa 500 und einsatzfähig ist davon wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Schutzplätze gäbe es, sagt man, aktuell für ungefähr 100.000 Personen, was jetzt bei 84 Millionen Deutschen nicht so ganz hilfreich ist.
Ja, laufen Sie schon mal los und sichern Sie sich Ihren Platz. Jetzt hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz die Kommunen in einem Schreiben aufgefordert, bis Ende des Jahres mögliche Schutzräume vor Ort zu identifizieren und zu melden. Also von Kellern, öffentlicher Gebäude bis zu Tiefgaragen, unterirdische Bahnhöfe, was immer theoretisch eben in Frage kommt. Ist doch schon mal ein Schritt nach vorne, oder?
Ja, theoretisch schon. Praktisch sind die Kommunen da natürlich jetzt auch wieder alleine gelassen, wie so oft, ne? Also die müssen jetzt erstmal systematisch prüfen, welche Räume eignen sich. Wie du sagst, Keller sind möglich, es gibt Schulen, Rathäuser, Kirchen. All diese Gebäude müssen jetzt halt erstmal auf ihre Eignung geprüft werden. Und das ist ja auch eine Menge Arbeit und das ist auch morgen nicht gemacht.
Nee, da garantiert nicht. Also mal zum Vergleich, das finde ich ganz spannend. Die Schweiz, die hat mehr Bunkerplätze als Einwohner. Also da hat fast jedes Parkhaus so einen Bunker. Ich war da vor vielen Jahren schon mal. Es ist wirklich super spannend zu sehen. Also in den Parkhäusern, da sieht man immer so Türen. So, da durfte ich vor ein paar Jahren mal dahinter schauen. Was ist dahinter? Hammer, Feldbetten, jede Menge Versorgung, Lebensmittel, Atemmasken, also das komplette Programm. Und das eben Standard in fast jedem Parkhaus in der Schweiz. Und ich habe mir sagen lassen, auch in den skandinavischen Ländern gibt es wohl ganz ähnliche Einrichtungen und vor allem eben wirklich für jeden Einwohner einen erreichbaren Bunker. Also Deutschland wäre selbst mit bester Warntechnik im Ernstfall trotzdem komplett schutzlos. Wir haben keine Schutzräume.
Da wäre also noch eine ganze Menge zu tun, wobei meine Hoffnung bleibt, dass uns dieser Ernstfall auch erspart bleibt. Und abgesehen davon, wie viel Arbeit das bedeutet, ist es eben auch wieder ein wahnsinniger Kostenfaktor. Diese Bunker sind nicht nur zu reanimieren, sondern auch der Unterhalt muss ja erstmal gemacht werden. Auch das ist nicht günstig. Experten sprechen jetzt schon davon, dass wir 30 Milliarden Euro im nächsten Jahr ausgeben müssten für den Katastrophenschutz. Und da sind solche Kosten eben noch gar nicht mit drin, wie Unterhaltung von Bunkern.
Naja, und umso wichtiger, dass sich Kommunen eben jetzt schnell an dieses Thema ranmachen, an vor allem die Sachen, die jetzt schnell umsetzbar sind, weil wenn wir über 30 Milliarden in den nächsten Jahren reden, dann wissen wir jetzt schon, da wird vieles von auf der Strecke bleiben. Deswegen bleibe ich gerade nochmal beim Thema Warnung der Bevölkerung. Ein Beispiel vielleicht noch, dass bei unseren K-Plus-Nutzern, also die, ich wiederhole das gerne immer wieder, die in den Hintergründen an den Essays interessiert sind, sollten das machen, unter 100 Euro im Jahr, Link zur K-Plus-Familie in den Shownotes. So, das war der Werbeteil. Nein, das wollte ich sagen. Bei K-Plus hatten wir eine Story über Ergoldsbach in Niederbayern, 8.500 Einwohner. Die haben so ein kommunales Frühwarnsystem selbst entwickelt, heißt Klivas. Rund 50 Sensoren haben die im Ort, die Wetterdaten wie Pegelstände, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit, alles in Echtzeit messen, wird dann an den Deutschen Wetterdienst angebunden und die Verwaltung, die hat genau wie die Bevölkerung dann den Blick darauf und es kann eben im Fall des Falles vorgewarnt werden. Und der Bürgermeister Ludwig Robold hat uns dann erzählt, etwa 2 Stunden vor dem Starkregen springen schon diese Push-Nachrichten an und gehen entsprechend raus. Das heißt, er sagt, er hat schon mehrfach damit Schäden verhindern können und der Kostenpunkt, das finde ich wirklich faszinierend, das komplett System, Einrichtung und Betrieb hat nur rund 50.000 Euro gekostet.
Ja, das ist echt beeindruckend, auch weil es zeigt, es geht eben nicht immer um Millionenbeträge, es geht oft eben auch um konkrete lokale Lösungen. Jetzt ist, glaube ich, in dem Fall sind die Sensoren bezahlt worden, weil es Modellprojekt war, aber im Endeffekt sind es noch überschaubare Zahlen. Und was es auch zeigt, dass die Kommunen wirklich am allerbesten voneinander lernen können. Ergoldsbach als Leuchtturmprojekt kann da jetzt für ganz Deutschland zur Nachahmung genutzt werden.
Ja, definitiv. Nur wo wir vom Geld reden, vielleicht mal so eine Frage. Ich meine, wir wissen alle, die Kommunen sind chronisch unterfinanziert, auch so ein Dauerthema bei uns. Aber wenn ich jetzt mal in einer Klammgemeinde als Bürgermeister zwischen dem Kita-Neubau und der Notstromanlage fürs Rathaus wählen muss, ich meine, was glaubst du, wofür entscheidet sich der Bürgermeister?
Ja, für die Kita ist keine Frage, würde ich dann wohl auch machen, aus politischen Gründen und auch aus Bedarfsgründen. Und das ist dann eben auch wieder so eine strukturelle Falle. Der Alltag hat wenig mit potenziellen Gefahren zu tun und als Kommune kümmere ich mich eben erstmal um den Alltag. Nur ob das immer die richtige Entscheidung ist, ist eben auch nicht klar.
Allerdings nur, auch wenn wir es jetzt hier so ein bisschen schon warmen mit warmen Worten, es ist ja so mein Lieblingsthema, ich habe den Eindruck, es sind eben viele, viele warme Worte, die vor allem vom Bund kommen. Nehmen wir mal als Beispiel dieses Kritis-Dach-Gesetz. Das ist Ende Januar im Bundestag beschlossen worden, ist im März in Kraft getreten, wunderbar. Nur liegt der Schwellenwert jetzt hier, die sagen, 500.000 Personen sollen versorgt werden. So, jetzt kommt der Deutsche Städtetag und sagt, nee, 150.000 sind maximal möglich. Und jetzt nochmal wieder ein Zitat, Alexander Averhoff vom Deutschen Städte und Gemeindebund, der hat nämlich in der Anhörung damals schon gesagt, im Gesetzesentwurf seien die Kommunen komplett raus. Nur interessiert hat es den Bund an der Stelle wieder mal herzlich wenig. Also für die allermeisten kommunalen Betreiber, also das Stadtwerk vielleicht mit 20.000, 30.000 zu versorgenden Haushalten, das Krankenhaus, das vielleicht 200 Betten hat, das kleine Wasserwerk, für die alle ändert sich das durch dieses Gesetz erstmal überhaupt nichts.
Ja, das ist leider absolut so. Wenn man es ein bisschen positiv drehen möchte, es gibt auch Stimmen, die sagen, die Meldepflichten, die eben mit diesem Gesetz am Ende zusammenhängen, sind am Ende auch wieder richtig viel Bürokratie für kleine Kommunen und dementsprechend auch nicht hilfreich. Und wenigstens das hat man sich gespart, könnte man sagen.
Ja, ja, ja. Und dann haben wir noch das ganze Thema Transparenzpflichten im Gesetz. Die wurden ja immerhin deutlich reduziert gegenüber den ersten Entwürfen. Und die Alexander Rösing, die ist von den Stadtwerken, Stadtnetzen heißen die dort in Münster. Auch die hatten wir interviewt und die hat das dann auch sehr gelobt und gesagt, also diese Transparenzpflichten im Kritis, die müssen eben reduziert werden. Sie hat gesagt, und das fand ich beeindruckend, zu viel Offenlegung birgt Sicherheitsrisiken. So, jetzt machen wir mal eine Diskussion aus. Ich hatte eben schon Manuel Artuk ja kurz zitiert. Der sagt etwas anders. Security by obscurity ist keine Sicherheit. Also kritische Infrastruktur sieht man auf der Straße, auf Karten, in Satellitenbildern. Anders gesagt, da gibt's irgendwie so zwei Denkschulen. Ich weiß nicht, wohin du tendierst. Ich tendiere eher so ein bisschen zu Artuk hin, weil ich mir denke, jetzt auch die Extremisten in Berlin, die haben ja die Kabelbrücke nicht gefunden, weil sie irgendwie im Internet recherchiert haben, sondern weil sie einfach dort stand, gut sichtbar. Und ja, trotzdem, als Debatte ist das legitim, finde ich, oder? Wie siehst du's?
Ja, jetzt in dem speziellen Fall haben die Leute es ja nicht mal geschafft, wirklich das zu treffen, was sie treffen wollten, aber es ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, nein, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass uns dieses, wie heißt das hier, Security by Obscurity auch nicht weiterhelfen wird. Was mir in der Debatte eigentlich noch fehlt, ist, wir reden die ganze Zeit über Technik, über Notstrom, über Sirenen, aber wir haben noch relativ wenig über Menschen geredet. Das ist gerade in den Kommunen eben super wichtig. Wir haben viele verschiedene vulnerable Gruppen. Was passiert mit der 87-jährigen Frau Müller im dritten Stock ohne Aufzug, wenn 4 Tage lang der Strom weg ist, das Wasser nicht durch die Leitungen gepumpt wird und die Heizung ausfällt? Was passiert mit einem Pflegeheim, wenn das Notstromaggregat nach 48 Stunden dann eben keinen Diesel mehr hat? Was passiert mit Dialysepatienten? Das sind Fragen, die halt in kommunalen Notfallplanungen ganz konkret geklärt werden müssen, mit Listen, mit Ansprechpartnern, mit Plänen. Ist nur die Frage, ob das wirklich überall auch der Fall ist.
Ja, und so eine Liste mit Frau Müller, ehrliche Frage ist da ja, wissen wir überhaupt, wer in unserer Gemeinde Frau Müller ist, wer auf eine Sauerstoffversorgung angewiesen ist, wer auf Dialyse angewiesen sind? Ich meine, wenn man Daten hat, dann stellt sich ja zusehends noch die Frage, naja, die haben wir irgendwann mal gesammelt, sind die überhaupt noch aktuell? Also ich glaube, da liegt eine ganze Menge im Dunkeln, oder?
Ja, das glaube ich auch und auch eben auch von der anderen Seite aus. Die Uni Wuppertal hat im Moment ein Forschungsprojekt, Projekt Krisenfit heißt das. Und da haben die festgestellt, diese Infos darüber, wer wohnt vielleicht wo, der vulnerabel ist, bei welchem Bauhof kann ich für bestimmte Technik, die ich im Ernstfall benötige, anrufen. Und ganz viele von diesen Informationen, die haben einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon lange in der Verwaltung sind, die sind aber nirgendwo festgeschrieben. Und das ist gerade jetzt ein besonders großes Problem, weil wir ja diese Phase haben, in der die Babyboomer alle in Rente gehen. Und mit denen geht ganz viel von dieser nicht aufgeschriebenen Information dann eben auch weg.
Naja, gut, ein Problem, das man in der Kommunalverwaltung zwar insgesamt hat, aber ja, im Katastrophenschutz bin ich bei dir, klar, da wird's dann existenziell, weil ja, im Ernstfall brauchst du diese informellen Netzwerke dann und wenn du sie nicht hast, hast du ein echtes Problem.
Ja, ganz genau. Das Prinzip heißt 3K, in der Krise Köpfe kennen. Bereits im Alltag sollte man deshalb das hinbekommen, dass sich die handelnden Personen alle auch untereinander kennen, die man dann im Krisenfall eben braucht, damit sie gemeinsam agieren. Das heißt, das haben wir, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht so konkret angesprochen, man braucht regelmäßige Übungen. Und zwar nicht nur für die Feuerwehr und nicht nur für eine einzelne Einheit, sondern richtig mit den Verwaltungsstäben, mit allen, die im Ernstfall eben zusammenarbeiten müssen und ihre Informationen eben einbringen.
Ja, wobei da habe ich eine gute Meldung. Ich bin wieder bei Manuel Artuk. Der hat nämlich in einem Interview neulich gesagt, 2 Stunden Tischübung reichen, um initiale gravierende Lücken aufzudecken. Hey, 2 Stunden. Ich meine, das kann sich jede Kommune leisten. Ne? Da hat uns noch einen weiteren Punkt angesprochen, den ich spannend fand. Er sagt, die Übungen müssen ehrlich sein. Also Mängel, die dabei auffallen, dürfen niemanden den Kopf kosten oder irgendwie zu Stress führen, weil nach ehrlichen Übungen, wenn die dann Karriere wohl möglich bestätigt werden, sagt Artuk, dann lernen die Verantwortlichen nur noch ja, Schönwetterübungen zu machen. Und das wiederum wäre natürlich erst recht brandgefährlich. Also ja, so ein bisschen diese ganze Fehlerkulturgeschichte steckt natürlich dahinter. In Verwaltung ein besonders schwieriges Thema manchmal, finde ich.
Ja, es ist wirklich, das ist ja auch mal ein richtig spannendes Thema. Wie verändert man die Fehlerkultur in den Verwaltungen? Vielleicht blicken wir noch kurz auf die Länder. Die haben ja eigentlich alle Katastrophenschutzgesetze, die für die Kommunen vorschreiben, Alarm- und Einsatzpläne für den Katastrophenfall bereitzuhalten. Nur dabei unterstützen sie dann eben auch wieder nicht. Oder bringen in Erfahrung, ob die Kommunen mit dieser Aufgabe eigentlich zurechtkommen, sondern es gibt eben das Gesetz und dann wird vorausgesetzt, das macht jetzt wohl jede Kommune in meinem Land. So läuft es aber eben oft auch nicht.
Und dann sind wir beim nächsten Punkt, Länder-Flickenteppich. Ne? 16 Landeskatastrophenschutzgesetze, 16 unterschiedliche Regelungen, zum Beispiel für die Freistellung von Ehrenamtlichen, unterschiedliche Ausbildungsstandards, teils unterschiedliche Alarmierungswege. Ich weiß, ich habe ja eher so ein Hass-Liebe-Verhältnis, so ein On-Off zum Föderalismus, auch wenn ich ihn eigentlich in der Theorie gut finde, in der Praxis habe ich ein Problem. Du liebst ihn mehr, aber wenn das solche Blüten treibt, was sagt man dann dazu?
Ich finde das Wort Liebe in dem Zusammenhang sehr interessant. Ja, also ich würde es so sagen, ich glaube einfach daran, wie du, glaube ich, eigentlich auch, dass Lösungen vor Ort besser getroffen werden können als von zentraler Stelle. Vor Ort weiß man einfach, man kennt die Verhältnisse, man kennt die Menschen, man kann auf einer viel besseren Grundlage Entscheidungen treffen und vielleicht liebe ich das. Mhm. und gerade im Katastrophenschutz gilt dann eben auch, also zum Beispiel der Landkreis Nordfriesland hat andere Risiken als der Landkreis genau auf der anderen Seite der Republik Berchtesgadener Land. Ein einheitliches Bundesrecht wäre da, glaube ich, auch gar nicht die richtige Lösung. Die 16 verschiedenen Regelungen von 16 Bundesländern sind da wahrscheinlich auch gar nicht wirklich das Problem, sondern eher, dass die Kommunen nicht die nötige Unterstützung bekommen, um vor Ort eben die besten Entscheidungen zu treffen, auch wenn ich mich da vielleicht manchmal wie eine kaputte Schallplatte anhöre.
Ja, aber ich werde auch nicht müde, sie immer wieder zu spielen. Also es braucht aber, das müssen wir vielleicht ergänzend schon sagen, ja zumindest sowas wie bundesweite Mindeststandards. Ne? Und da, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hast, aber ich fand da den Streit nach dem Ahrtal 2021 dann zwischen Bund und Ländern schon ein Trauerspiel. Ne? Horst Seehofer zum Beispiel, damals noch Innenminister, wollte dann die BBK-Kompetenzen erweitern. Die Länder haben das abgelehnt. Mein gefühltes Ergebnis war irgendwie so ein bisschen außer Spesen nichts gewesen. Also die Kommunen bemühen sich weiter, Bund und Länder machen sich ja, weiter einen schlanken Fuß.
Ja, das ist deine Lesart, auch wenn sie vielleicht nicht die falscheste ist. Ich würde sagen, es ist aber schon einiges passiert. Das kann man jetzt auch nicht ganz kleinreden. Ne? Das haben wir ja schon angesprochen. Wir haben das Sirenenprogramm, wir haben das Cell-Broadcast-System, das ja mittlerweile auch tatsächlich funktioniert. Also ich bin bisher jedes Mal gewarnt worden.
Das stimmt.
Wir haben das Kritis-Dach-Gesetz, auch wenn das vielleicht jetzt eben für die Kommunen noch gar nicht so viel bringt. Das BBK hat personell aufgestockt. Die Nina-Warn-App ist deutlich erweitert worden, ist jetzt auch mehrsprachig. Es ist ja nicht nichts.
Das stimmt allerdings. Nein, also definitiv. Sagen wir mal nicht nichts, aber auch nicht genug. Wobei auf der anderen Seite Nina, das habe ich mal so schön erlebt, da hat es durchgeregnet. Ich bin von Brandenburg nach Bayern gefahren und ich habe irgendwie, ich glaube, 12 oder 13 Mal von Nina die Meldung bekommen, an immer anderem Standort, wo ich dann war. Da ist jetzt gleich Hochwassergefahr oder Starkregen oder Ähnliches. Das kann dann auch nerven. Irgendwann nimmt man es nicht mehr ernst.
Aber du warst vorgewarnt.
Ich war vorgewarnt, aber ich habe es draußen auch selber gesehen. Aber okay, da wollen wir darüber nicht sprechen. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Und über alles Weitere finde ich, sollten wir unbedingt mit unseren Gästen in den nächsten Ausgaben dann nochmal diskutieren. Also ein Fazit habe ich schon mal. Ich sag mal so, wir müssen anfangen und zwar sofort. Was würdest du sagen? Was ist die eine Sache, die morgen früh im Rathaus als erstes passieren sollte nach diesem Podcast?
Ja, ich würde sagen, die ersten Schritte sind eigentlich relativ klar. Es braucht erstmal eine Bestandsaufnahme. Ganz am Anfang muss die Frage stehen, welche kritischen Infrastrukturen liegen überhaupt in meiner Zuständigkeit? Stadtwerke, Bauhof, Klärwerk, Krankenhaus und so weiter. Dann brauche ich eine Risikoanalyse. Was gibt es lokal für Risiken? Ist Hochwasser in meiner Kommune ein Thema? Könnte es Waldbrand geben? Und dann, welche Einrichtungen brauchen zwingend eine Notstromversorgung? Das ist, glaube ich, wirklich eine der wichtigsten Sachen, alles an Notstrom zu hängen, auf das man in der Krise angewiesen ist.
Ja, definitiv. Und was ich noch schön finde, weil das kann man auch gleich morgen umsetzen, 2-stündige Tischübungen. Ne? Setzen sich mit den Feuerwehrleuten, dem Ordnungsamt, dem Bauhofchef, den Stadtwerken an einen Tisch. Sprechen Sie es einfach mal durch. Der Strom ist weg seit 12 Stunden. Wer macht jetzt was? Ich bin mir ziemlich sicher, man wird dann auf sehr, sehr viele offene Fragen kommen, was aber eben auch nicht schlimm ist. Wir sprachen eben über Fehlerkultur, weil das ist ja der Zweck letztendlich einer Übung. Übrigens, wer in der Vorbereitung Hilfe braucht, das BBK bietet auch kostenfreie Beratungen an und das THW, auch übrigens die Ortsverbände bundesweit, also die kommen wirklich in die Kommune vor Ort. Also ich würde sagen, nutzen Sie das einfach.
Und zum Schluss würde ich persönlich noch sagen, man sollte die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch nicht unterschätzen, wenn man die Menschen ernst nimmt und ihnen sagt, wir bereiten uns vor und ihr könnt Teil davon sein, indem ihr selbst Vorsorge trefft, dann wird das auch funktionieren. Eigenvorsorge ist keine Zumutung, sondern kann man eben auch als Partnerschaft darstellen.
Genau so würde ich das so unterschreiben. Wir haben in dieser Folge gelernt, die Liebe von Rebecca Piron zum Flickenteppich stößt auf eine neue Liebe für das Kurbelradio. Und jetzt kommen wir zum Ausblick in Folge 2. Das wird in 4 Wochen sein, 3. Juni. Also wie immer, erster Mittwoch im Monat. Da holen wir uns eine sachkundige Einwohnerin. Sie haben ja bis zum Ende zugehört. Sie wissen deswegen noch von Anfang, dass wir sie schon angeteased haben. Und deswegen mache ich jetzt mal richtig Werbung, weil ich mich über die Dame wirklich freue. Professorin Michelle Knott ist zu Gast. Die ist Politikwissenschaftlerin an der TU Darmstadt, Direktorin des Anwendungs- und Transferzentrums Digitale Resilienz und obendrein noch stellvertretende Koordinatorin im Löwe-Zentrum Energien City. So, das alleine war eine halbe Folge. Beim nächsten Mal müssen wir sie dann nicht mehr so lange vorstellen. Auf jeden Fall war sie definitiv ja nach dem Berliner Anschlag eine der gefragtesten Stimmen schlechthin in den Medien zum Thema Resilienz.
Ja, und ich finde sie auch deshalb besonders spannend, weil sie eben nicht nur in Anführungszeichen politikwissenschaftlich forscht, sondern mit ihrem Team eben ganz konkrete Dinge entwickelt und das auch direkt mit den Kommunen zusammen. Das ist Forschung, die dann wirklich den Sprung in die Anwendung schafft. Und aus den Projekten hat sie uns sicherlich noch einiges mitzuteilen, das auch den anderen Kommunen sehr weiterhelfen wird. Ich freue mich schon wirklich sehr auf das Gespräch und dann in Folge 3 werden wir dann nochmal überfraktionell sprechen mit 3 Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Perspektiven.
Das wird spannend. Also 3. Juni jetzt schon mal drauf hin zufiebern. Und das hier Podcast gibt's überall, das wissen Sie, bei Apple Music, bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei YouTube oder meinetwegen auch auf unserer Homepage. Also ich sage immer, wo immer Sie uns finden, Sie finden uns gut. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne, lassen Sie uns eine Bewertung da. Das hilft uns auch, das Thema in die Fläche zu bringen. Und ja, schreiben Sie uns, wenn Sie selbst gute Beispiele kennen oder kritische Anmerkungen haben. Wir lesen auf jeden Fall alles.
Ganz genau. Und wenn Sie das Thema Katastrophenschutz besonders interessiert, nicht vergessen, wir haben noch unsere Webinarreihe zum Thema Sicherheit um 6. Die läuft noch das ganze Jahr. Und beim Forum Kommunal würden wir Sie natürlich auch sehr gerne sehen. Auch da ist kommunaler Katastrophenschutz eins unserer Schwerpunktthemen.
25. bis 27. August im wunderschönen Bingen am Rhein. Kommen Sie nach Rheinland-Pfalz ins wunderschöne Rheinland. Mehr Informationen unter www.forum-kommunal.de. So, genug Werbung. Das war's. Bis in 4 Wochen. Bleiben Sie hören. Tschüss.